Ja, die Ferienzeit ist rum. So langsam kommen wir alle wieder zurück, gell? Und ja, wir haben uns überlegt, wie machen wir jetzt weiter? So nach so einer Zeit, mal ist der Weg, mal ist jener Weg. Das ist schon gut. In Zeiten, wo alle da sind, mal was Größeres, was Zusammenhängenderes zu betrachten. Und irgendwie in der Gemeinschaft, ja, es ist immer wieder, habe ich den Eindruck, ein Ringen zu verstehen, zu sehen, was Gott will. Also es ist immer wieder so, also wenn ich jetzt mein Christenleben anschaue, so mit den Jahren, man muss immer wieder neu kämpfen, immer sich wieder neu ausrichten, um was geht's eigentlich? Gell, da kann sich so ein bisschen Gleichklang einschleichen, es läuft so. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen die Sicht, die Ausrichtung, die Hingabe. Und es ist einfach immer wieder neu wichtig zu sehen, was Gott tun will. Deswegen habe ich hier auch hingeschrieben, Gott hat nämlich einen Vorsatz. Das ist mal wichtig zu sehen, Gott hat einen Vorsatz. Und dieser Vorsatz ist nicht nach unseren Vorstellungen. Wir hatten auf der Fahrt hierher, wo wir dann Urlaub waren, hat die Türzer so ein Büchle gelesen von Leuten, die gläubig geworden sind, unter anderem aus dem Hintergrund Islam. Und da kam halt auch so ein bisschen ihre Vorstellung raus. Die Vorstellung im Islam ist die Vorstellung eines Menschen. Und die ist natürlich klar. Sie ist so, wie sie immer ist. Man stellt sich vor, du lebst ein Leben, wunderbar, du bist brav und nett, so wie Josef. Und am Schluss kommst du in den Himmel. Als Belohnung kommst du in den Himmel. Also du hast ein tadelloses Leben gelebt. Wenn es nicht ganz so gut war, dann war es immerhin doch ziemlich gut. Und am Schluss kommst du in den Himmel. Und da gibt es ein paar, die schaffen es nicht. Und ein paar, die stehen so zwischendrin. Aber Gott hat was ganz anderes mit uns vor. Und weil es so anders ist, wie es unserer Vorstellung entspricht, müssen wir da immer wieder drüber reden. Über das, was sich jeder klar ist, müssen wir nicht drüber reden, weil man ist ja scheinbar klar. Aber über das, was nicht so ist, wie wir normal in unserem natürlichen Denken denken, da brauchen wir immer wieder Korrektur. Okay? Und deswegen, es geht hier in den nächsten Tagen um Gottes Vorsatz. Zu sehen, was tut Gott, was hat Gott vor. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der wirklich auch gegen unsere Vorstellung ist. Nämlich, Gott will unsere Mitarbeit. Vorsatz ist eines, aber mir hat die letzte eine Schwester gesagt, nicht so lang her, das gibt's doch nicht, Gott braucht doch nicht unsere Mitarbeit. Er ist doch Gott. Also ich bitte dich, Gott, er kann alles. Das Wort sagt, er kann alles. Wieso braucht einer, der alles kann, jemand, der ihm hilft? Das verstand sie nicht. Wir machen uns ja zu was. Wenn wir sagen, Gott will unsere Mitarbeit, dann erheben wir uns ja. Gott braucht uns nicht. Gott kann alles von alleine. Ja, die Wahrheit ist, Gott kann alles und doch nicht alles. Er hat einen bestimmten Vorsatz und in diesem Vorsatz sind wir drin. Dieser Vorsatz schließt uns ein. Und in diesem Vorsatz braucht er uns. Er hätte sich ja ein anderer Vorsatz setzen können. Er hätte setzen können, ich bin der Chef, ich mache alles, die Menschen machen, was ich will, niemand hat eine freie Wahl, alles läuft so, wie ich es will. Könnte ich auch machen. Hätte Gott machen können. Aber Gott will nicht. Gott ist so anders, ja. Wir täten so machen, also ich täte so machen. Alles müsste so laufen, wie ich es will. Und ja, und ihr werdet alle glücklich. Ihr würdet alle das so machen, wie ich es will und werdet dabei so glücklich. Weil das wäre alles das, was ihr wollt. Und dann wäre ich auch glücklich. So denke ich mir. Ob so wahr ist, ist die andere Sache. Aber Gott offenbart uns, ja, er möchte unsere Mitarbeit, weil er möchte eine besondere Beziehung mit uns haben. Diese Beziehung, wissen wir alle, wird verglichen mit einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Das ist eine andere Beziehung, wie du machst nur immer genau das, was der Gerhard will und der Gerhard macht immer nur genau das, was du willst. Sondern Beziehung zwischen Mann und Frau, da geht es um Freiwilligkeit, da geht es um Liebe, da geht es auch manchmal darum, sich zurückzunehmen. Es ist ein Miteinander, ein gegenseitiges Miteinander unterstützen, vorangehen. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen die Zeit nehmen. Gott hat ja ein Buch geschrieben, leider sind wir heute nicht so viele, aber egal. Ein Buch geschrieben, das so umfangreich diesen ganzen Vorsatz zeigt. Und ein großes Problem von vielen Christen, habe ich zumindest schon oft gemerkt in Gesprächen, war, dass man sehr konzentriert ist auf das Neue Testament und das Alte Testament nicht mehr so wertschätzt. Weil es ist ja alt. Oder? Sagt ja schon das Wort. Alt. Ja? Und man hört vom alten Bund, ja, und dann sagt man auch, ja, der alte Bund ist ja alt. Also brauchen wir nicht. Und wir müssen da auch nichts drüber wissen, weil er ist ja schließlich alt. Ja? Also, was soll ich jetzt irgendwas lernen und mich beschäftigen mit was, was alt ist und was schon vorbei ist? Ja, das Problem an der Sache ist, das sage ich vor allem allen dem, die das so, wie soll ich sagen, Intus haben. Das Problem ist, das Neue Testament wurde geschrieben von Menschen, die das Alte Testament gekannt haben. Das waren Spezialisten des Alten Testaments. Das waren Spezialisten, die den Alten Bund und was da mit dem Alten Bund zusammenhing, sehr gut kannten. Und die haben jetzt aus ihrem Wissen, aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Vergangenheit heraus, haben sie einen Brief geschrieben an jemanden oder ein Evangelium und so weiter. Und sie haben manches vorausgesetzt, das man eigentlich hätte müssen wissen. Oder wissen muss, damit man dieses Neue Testament verstehen kann. Also das heißt, wir reden jetzt viel auch im Alten Testament, damit wir überhaupt verstehen, was im Neuen Testament gesprochen wird. Und es soll eigentlich ein Bewusstsein erweckt werden, dass wir das Alte Testament brauchen. Dass es eben nicht bloß alt ist. Und dass es auch nicht nur darum geht, wir legen das jetzt aus, das ist also nicht unser Ziel, da jetzt eine komplizierte Auslegung zu machen, sondern zu sehen, wie ist das Alte Testament, waren da Menschen im Alten Bund und wie haben sie Gott erfahren. Während der Konferenz hat man ja viel über Ruth gesprochen. Ruth ist ja ein wunderbares Bild, ja, wir haben auch viel darüber gehört, hat uns alle gefallen. Und jetzt reden wir heute Morgen über die Hanna. Über die Hanna, über ihre Situation und schauen mal, was das mit Gottes Vorsatz zu tun hat und mit Gottes und unserer Mitarbeit. Vielleicht zuerst, ich habe diese Geschichte in meiner Zeit im Urlaub sehr intensiv gelesen und mir ist Unglaubliches aufgefallen. Euch bestimmt auch. Wenn man jetzt diese Geschichte liest, dann werden hier verschiedene Personen beschrieben. Der erste, der hier beschrieben wird, heißt, es war ein Mann und er hieß Elkana. Und dieser Elkana, er geht Jahr für Jahr, ich bin jetzt bei Vers 3, und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinaus, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Also er macht das, was das Gesetz fordert. Das Gesetz fordert, du musst so und so oft, ich meine sogar mehr als einmal im Jahr, gell? Das war doch nicht nur einmal. Da habe ich leider nicht nachgeschaut, ich hätte behauptet, er muss dreimal gehen. Gell? Aber vielleicht ist er auch dreimal gegangen, es wird hier nur berichtet, er ist jeden Fall hier, jedes Jahr ging er, wie es vorgeschrieben war, an den Ort, wo nämlich damals war noch kein Tempel, sondern da war die Stiftshütte in Silo, stand die Stiftshütte zu der Zeit. Und er ging dorthin, um dem Herrn zu opfern. Das war nach dem Wort richtig und er hat es auch gemacht. Mein Eindruck war von ihm, er macht es halt. Er macht es, wie es Sitte ist. So seine Beschreibung von ihm, habe ich den Eindruck, er ist jemand, der macht es halt. So wie ich manchmal was mache. Ich mache es regelmäßig, ja. Aber ich glaube, irgendwie habe ich den Eindruck, es wird nicht berichtet, dass da viel Herz dahinter war. Er hat es halt gemacht, weil man es machen muss. Das ist er. Dann gibt es da, hier in diesem Vers heißt, dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas. Da gibt es den Eli, Der Eli ist zu dieser Zeit Richter. Er ist der erste Priester, der auch Richter ist. Er ist Richter und er ist Hohepriester. Und er hat zwei Söhne, der Hofni und der Pinhas. Und dann heißt, wir haben es gelesen, ich brauche es jetzt nicht genau wortlesen. Und da gibt es da zwei Frauen, die nimmt er mit, seine Ehefrauen. Und die Penina, die heißt übrigens Koralle, wäre es Wertvolles, ja. Und die Hanna, die heißt Begnadigte oder die Gebeugte. Und die zwei gehen auch mit. Und die Penina weiß nichts Besseres, als jedes Jahr ihre Mitfrau, oder wie nennt man das? Nebenfrau, doch, gell? Nee, egal. Jedenfalls die zweite Frau ihres Mannes, oder erste Frau, also die, zu ärgern. Und zwar so zu ärgern, dass die Hanna, die wirklich betrübt ist, wirklich traurig ist. Also ich habe mir das einfach mal bildlich vorgestellt, oder man kann sich es mal bildlich vorstellen, da geht jemand jedes Jahr pflichtbewusst dahin und die Frau geht mit und auf dem Weg, oder ich weiß nicht, vielleicht sogar schon auf dem Weg, spätestens wenn sie dort sind, beginnt die eine immer an der anderen zu sticheln und zu bohren. Und die eine, die trifft es auch hart, die steht dann da, ist in Tränen aufgelöst und weint. Sie will nicht mehr essen, weil es ihr so schlecht geht. Und die andere denkt, ja, und ich hauche noch mehr rein, weil, warum? Ihr Mann tut leider die andere lieben. Mehr als sie. Also, es ist die Geschichte wie bei Jakob mit Rahel und Lea. Ja? Du hast zwei Schwestern dort, die sich gegenseitig bekriegen. Und du hast hier einen Mann, der hat zwei Frauen, die sich gegenseitig ärgern und bekriegen. Und dann habe ich so mir gedacht, ich glaube, wenn ich der Elkana wäre, ich würde gar nicht mehr freudig dahin gehen. Weil ich schon weiß, jetzt ist wieder die gleiche Situation. Da gehen zwei mit und diese zwei haben wirklich nichts Besseres zu tun, als sich zu zanken und zu streiten. Das ist keine Situation, das ist eine schreckliche Situation. Eigentlich grausam für alle drei Beteiligte. Er will seinen Dienst tun, was gefordert ist vom Gesetz. Und die zwei haben nichts Besseres zu tun, als miteinander zu streiten. Die Hanna in einer Hinsicht tue ich jetzt auch ein bisschen negativ erstmal zeigen, weil sie lässt sich jedes Jahr mit dem gleichen Problem ärgern. Und sie hat jedes Jahr das gleiche Problem, dass sie nicht mehr essen will. Es ist jedes Jahr immer der gleiche Salat. Und das ist die Frage, ist unser Christsein auch so? Wir machen es pflichtbewusst und es ist am Ende so ein unbefriedigendes Geschichte. Und dann kommen sie auch noch an einen Ort, da gibt es den Eli, der ist Priester. Und vom Eli wissen wir, dass er alt ist und auch fett, irgendwann mal. Alt und fett. Ist nicht gut, weil seine Söhne... Sie schreibt, denke ich, niemand da, der das nicht weiß. Seine Söhne sind ganz ruchlose Kerle. Die benehmen sich so, wie man sich nicht benehmen muss, darf. Und es ist sogar so, dass der Eli, er redet sogar mit seinen Söhnen. Er sagt, liebe Söhne, so geht's nicht, was ihr da macht. Und was machen seine Söhne? Sagen, okay, Papa, wenn du das sagst, wir ändern uns. Gar nicht. Das heißt, du gehst an einen Ort, der total daneben ist. Das ist schon gelinde ausgedrückt. Eigentlich, Gott hätte gleich mal den Engel runterschicken müssen und das Zelt und alles, was da drin ist, platt machen. Da ist ein Hohepriester, der Richter ist. Wen richtet er? Nicht einmal seine eigene Söhne. Der hätte sie hinausschmeißen müssen. Er hätte sie müssen töten. Weil das, was sie gemacht haben, war gegen Gottes Vorsatz, war gegen Gottes Heiligkeit. Sie leben am Ort, wo Gott wohnt, wo Gottes Heiligkeit ist. Gell? Es ist im Innersten ist das Allerheiligste. Und an diesem Ort tun sie Dinge, die Gott nicht gefallen, die gegen Gottes Vorsatz sind. Sie treiben Unzucht, sie machen alles, was im Prinzip nicht erlaubt ist. Sie benutzen ihre Position, die sie haben, für ihren Vorteil. Und der Eli als Richter, was macht er? Nichts. Er redet kurz, aber was soll's, wenn ich kurz rede? Mein lieber Bösewicht, würdest du bitte aufhören, jetzt böse zu sein? Ja, überleg mal. Das funktioniert nicht. Du musst richten. Aber er ist Richter, der nicht richtet. Und er ist Hohepriester, der Gott nicht dient. Ein Hohepriester, wisst ihr noch, was der da oben trägt? Am Stirnband, was da oben steht? Heilig dem Herrn. Er ist heilig. Er muss heilig sein. Gottes Thron haben wir gesehen, wo es ums Reich ging. Es steht auf Gerechtigkeit. Hier ist nur Ungerechtigkeit. Gott ist heilig. Hier ist nur unheilig. Also, schlimmerer Zustand, es gibt noch in der Geschichte von Israel noch viele schlimme Zustände, aber dieser Zustand war schon sehr, sehr schlimm. Und zu diesem Zustand ging der Elkana jedes Jahr. Und nicht nur er, auch andere, und er wusste genau auch, was dort ist. Das war nicht unbekannt. Der Eli sagt ja, ich höre von den Leuten, was ihr alles anstellt. Das war allgemein bekannt, dass die zwei Söhne korrupt, verdorben und unheilig waren. Und der Eli hat nicht gewehrt. Das heißt, es war bekannt, der oberste Richter, zu dem brauchst du gar nicht gehen. Der richtet eh nicht richtig. Und jetzt kommt die Hanna in diese Situation und sie leidet jedes Jahr und weint jedes Jahr. Warum ich jetzt das erstmal erzählen will, weil ich den Eindruck habe, dass wir alle immer in der Gefahr sind, irgendwie so zu werden. Uns in diese Richtung zu entwickeln. Wenn wir den Vorsatz Gottes nicht kennen, dann ist die Tür geöffnet für alles Mögliche. Es gibt da diesen Vers, wie heißt, der Vers heißt, wo keine Erkenntnis ist oder keine Offenbarung ist, wird das Volk wild. Ja, wir müssen sehen, wenn wir mit dem Herrn vorangehen wollen, dann müssen wir sehen, es gibt einen Vorsatz und dann müssen wir diesen Vorsatz kennen. Wir müssen sehen, was Gott will. Weil wenn wir den Vorsatz nicht kennen, dann haben wir wieder viele Vorstellungen. Und wenn wir wissen, was Gott will, dann müssen wir sehen, wie können wir mit Gott mitarbeiten. Was für Mitarbeiter braucht denn der Herr? Braucht der Herr Mitarbeiter wie der Elkana, der jedes Jahr seinen Dienst macht? Ja, du kannst ihm nichts vorwerfen. Er macht sich auf den Weg, er nimmt seine Ochsen mit und alles, was er so hat und braucht, opfert es. Und wenn er es geopfert hat, geht er wieder heim. Ist das okay? Sollen wir es so machen? Gott ist zufrieden. Wir haben jedes Jahr das Erfolg erfüllt. Oder sollen wir es machen wie die Penina und die Hanna, die sich ständig ärgern. Sie sind zwar am heiligen Ort, sie kommen hin, um Gott zu opfern, aber sie sind nur in ihren Gedanken, in ihren Vorstellungen, beschäftigen sie sich mit diesem Problem. Ja, wir sitzen oft in der Versammlung, also ich zumindest, und bin irgendwo anders. Wo bin ich? Wo bin ich jetzt? Bin ich im Herrn? Bin ich beim Herrn oder sonst wo? Wo ist meine Ausrichtung? Lob den Herrn, die Situation ist hier ganz grausig, aber sie zeigt etwas. Gott hat immer einen Weg. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch, Gott hat Zeit. Gott wartet. Es ging jedes Jahr, ging das so. Elkana geht hin, Penina macht es, die Hanna macht es und die Söhne von Eli machen so. Bis eines Tages sich was ändert. Irgendwann mal passiert es, dass die Hanna irgendwie nicht mehr weiter kann, nicht mehr weiter will. Nicht mehr, nächstes Jahr wieder so. Und sie macht etwas, sie geht nämlich zum Herrn. Lob den Herrn. Da heißt es, nachdem der Mann ihr wieder das Gleiche gesagt hat, weißt, das hört sich ja schön an, aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Das ist Vers 8. Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Das hört sich sehr schön an, aber was nützt dir das in der Situation? Er will ihr Trost geben, aber er kann ihr keinen Trost geben, weil das nützt nichts. Sie braucht ein Kind. Sie muss aus ihrer Situation errettet werden. Ja? Und in dieser Situation fällt ihr ein, es gibt einer, der mir helfen kann. Das ist gut zu wissen. Es gibt einer, und zwar, das weiß sie jetzt wirklich. Sie ist verzweifelt. Sie sieht ihre Hoffnung nur noch in einem, der ihr helfen kann. Ihr Mann kann ihr nicht helfen. Kennt ihr die Geschichte? Die Rahel kriegt auch kein Kind. Nur sagt sie zu ihrem Mann, gib mir Kinder. Und was sagt dann der Jakob? Bin ich Gott? Kann ich dir Kinder geben? Ja. Bei Rebekka war es so, die war auch unfruchtbar, fand ich schön, da heißt dann aber, Isaac betete für sie. Irgendwie der Elkanah scheint hier nicht aktiv zu sein, zumindest wird es nicht berichtet. Bei Isaac heißt, Isaac betete für sie. Und bei Jakob heißt, der Herr hat sich erbarmt. Bei der Rahel heißt, und Gott erbarmte sich über die Rahel. Gell? Und hier ist es die Hannah. Ich finde es so schön, weißt du, das ist wieder die Bibel. Die Bibel ist kein Maßstab, Gott ist lebendig. Beim Abraham hat aus einem anderen Grund war sie unfruchtbar und Gott hat das Problem anders gelöst. Bei Rebekka war sie unfruchtbar, Gott hat es auch wieder anders angegangen und bei Rahel und Lea war es auch wieder so und bei Hannah war es auch so. Aber alle diese Situationen der Unfruchtbarkeit hat Gott benutzt für seinen Vorsatz. Es war immer grausig, für die betroffenen Frauen sehr schwer. Weil du, von Sarah heißt praktisch am Anfang, ziemlich der erste Satz, den du von Sarah liest, wo sie noch Sarai hieß, war Beschreibung, sie aber war unfruchtbar. Ja. Weißt du, was ich dir mal vorstelle, du wirst so als Mensch beschrieben, da kommt hier die ist aber unfruchtbar. Zu der damaligen Zeit, Beschreibung, unfruchtbar. Okay. Es war schwierig für die Sarah. Rebekka war 20 Jahre verheiratet, bis sie schwanger wurde. Ging es 20 Jahre. Da wird nicht so viel berichtet, da heißt nur, er war 40 und mit 60 ist die Rebekka schwanger geworden. Denn sie war unfruchtbar und es ging so lang. Und bei Rahel und Jakob wissen wir ja das ganze Gezerre, wie es da rumging. Und genauso war es jetzt bei denen. Und jetzt war Hannah, lobe den Herrn, die angefangen hat, ihr Problem hat sie nämlich gewusst, das wusste sie schon die ganzen Jahre über. Ja? Die hat die ganzen Jahre gewusst, ich bin unfruchtbar, ich habe kein Kind. Aber ihr ist was aufgefallen. Was ist ihr denn aufgefallen? Was könnte ihr aufgefallen sein?
Der Hannah,
was ist der Hannah aufgefallen? Der Hannah ist aufgefallen, dass der Herr auch ein Problem hat. Sie sieht, der Herr hat auch ein Problem. Deswegen weiß der Herr ein Problem. Und jetzt fällt ihr auf, wenn der Herr ein Problem hat, da könnte ich vielleicht aus uns beiden eine gemeinsame Lösung finden. Weil, wenn du jetzt, guck mal, ganz einfach, ich rede jetzt mal ganz normal, menschlich. Du willst mit jemandem einen Handel machen. Du willst ihm was anbieten und der kann es gar nicht brauchen. Wie viel Chance hast du dann? Für deinen Handel. Das null. Ja. Verkauf mir irgendetwas, was völliger Unsinn ist. Dann sage ich, was soll ich damit? Ja. Außer ich habe irgendwie komische Veranlagung. Aber okay. Aber Hannah sieht nämlich, Jahr für Jahr sieht sie, da an dem Ort, wo ihr Mann jedes Jahr mit ihnen hingeht, ist so viel Mangel. Da fehlt es an Heiligkeit. Da fehlt es an Ernsthaftigkeit. Da fehlt es an einer Person, die wirklich den Herrn sucht und ihm gefällt. Einer, der für den Herrn ist. Und dann denkt sie, wenn ich jetzt den Herrn ein Deal vorschlage, vielleicht wird Gott dann auf mich eingehen. Und deswegen sagt sie dann, da stand Hannah auf, machte sich, nachdem sie in Silo gegessen hatte und getrunken hatte und so weiter, und sie war in der Seele verbittert und betete zum Herrn und weinte sehr. Also sie war jetzt nicht so, dass sie dachte, ich habe die Lösung, klar, aber sie hat schon die Lösung, aber sie ist sehr betrübt und sie legte ein Gelübde ab und sprach. Siehst, jetzt kommt der Handel. Ein Gelübde ist ein Handel. Das haben wir auch mal vor ein paar Wochen haben wir mal gesprochen. Man muss mit dem Herrn auch handeln. Also ich bin nach wie vor der Meinung, wer nie dem Herrn ein Gelübde gegeben hat und nie mit dem Herrn gehandelt hat, wird auch nirgends hinkommen. Also du kannst mit dem Herrn nur vorangehen, wenn du ihm auch was gibst. Ein Gelübde heißt immer, du gibst ihm auch was. Wenn du dem Herrn nichts gibst, gibt der Herr dir auch nichts. Das ist doch eine logische Sache. Ich gehe in den Laden und sage, ich hätte gern das und das. Und dann sagt der Verkäufer, mach das und das. Und sage, nö, kriegst du nichts. Und dann sagt er, okay, dann kriegst du auch nicht. In Frankfurt war es immer so, wo ich studiert habe, wenn du auf dem Markt, also auf dem Markt standest, weil du immer so ein bisschen seltsam eingekauft hast, und hast gesagt, ich will ein Kilo Tomate, Dann haben sie die Kilo Tomate abgeworfen, haben die Tüte in der linken Hand gehabt und haben gewartet, bis du ihnen das Geld gibst. Und solange du kein Geld kriegst, hast du keine Tüte gekriegt. Da haben die zu viele negative Erfahrungen gemacht. Gell? Hier hast du die Tüte, zack, weg war er. Ja, es ist Handel, heißt immer, du musst was geben. Ein Gelübde heißt, du musst Gott was geben, dann gibt er dir auch was. Und nur wenn wir auch zu dem bereit sind, können wir auch von Gott mehr bekommen. Ja, alle Männer, alle Frauen im Wort, die mit dem Herrn vorangegangen sind, haben auch was gegeben. Es gilt, einen Preis zu bezahlen. Wenn man nicht sogar einen Lied? Nee, doch, bestimmt. Und die Hanna war bereit, einen Preis zu bezahlen. Sie legte ein Gelübde und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, also wenn du einen männlichen Nachkommen gibst, ja, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Weißt du, ihr habt gesehen, der Herr braucht genau so jemand. Sie kann ihm nicht versprechen, ich werde an dir einen Rosenkranz beten oder ich werde dir Kirchle bauen. Ja, so denken viele. Und es gibt so viele Kirchle und Zeugle, weil Leute irgendein Gelübde gemacht haben. Das hat aber dem Herrn nichts gebracht. Das ist eher zu seiner Unehre. Gell? Aber hier, an dem Ort, wo Silo ist, da braucht so einen Menschen. Gell? Ein Mensch, und kein Schermesser soll auf seinen Haupt kommen. Das heißt, was heißt das, wenn kein Schermesser auf sein Haupt kommen soll? Eva, weißt du das? Wenn der heißt, es soll kein. Warum? Warum jetzt das? Gott liebt Langhaarige, oder wie? Was heißt das? Gibt es da irgendjemand im alten Bund, dem man nicht die Haare geschnitten hat?
Ja,
der aus Nasirea, genau. Das waren Menschen, die sich dem Herrn geweiht haben, die ein Gelübde abgegeben haben. Und dieses Gelübde mussten sie erfüllen. Sie haben, was weiß ich, gesagt, ich bin ein Jahr lang so oder zwei Jahre mache ich so. Und dann mussten sie dieses Gelübde erfüllen. Und wenn sie es erfüllt hatten, nachdem alles rum war, dann wurden ihre Haare wieder abgeschert. Und dann wurden sie sogar geopfert. Ja. Ja. Das war doch das, wo Paulus ins Gefängnis kam. Weil dann die ihr Gelübde dahin und dann sind sie in den Tempel und nennen sich die Haare geschnitten. Vielleicht hat man die Haare, ich weiß nicht, was man mit denen gemacht hat, aber sicher, irgendwas hat man mit denen gemacht, weil die haben ja dann ihnen die Haare geschert und er hat ja den Preis für das bezahlt. Und dann haben sie ihn ja da gefangen genommen. Es ging ja nicht um die Haare, es ging darum, dass du quasi, ja, okay. Also ich fand es, einerseits fand ich es auch hart, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie ihren Sohn praktisch zum Nasirea macht, obwohl der ja noch gar nicht auf der Welt ist. Ja? Also sie verpflichtet ihn schon zu so einem Leben, weil ihn schon dafür, obwohl man eigentlich sagen könnte, wie kann sie das jetzt für ihn entscheiden. Aber, lobt den Herrn, der Herr hat es, dem hat es sehr, sehr gut gefallen. Weil es war seine Not. Die ganzen Jahre über ging es immer mehr bergab. Der Eli war Richter und er war Hohepriester. Aber er war alt, blind, fett und schwerhörig. Schwerhörig deswegen, weil zu der Zeit, sagt das Wort, war das Wort Gottes selten. Gott hat keine Lust gehabt, dahin zu reden. Weil es war so ein demolierter Zustand. Er schickt sogar einmal Propheten hin. Irgendwo habe ich es auch geschrieben. Er schickt sogar einen Propheten hin, weil der Elias, er will nicht immer mit Elia direkt reden, weißt du? Da heißt mit Eli, Entschuldigung. Kapitel 2, Vers 27 heißt es: Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr. Ein Mann Gottes. Weißt du, du bist hoher Priester, du bist Richter und dann kommt ein Mann Gottes. Weil du nicht ein Mann Gottes bist, ja. Und in dieser Situation hat Hanna eben, wie schon gesagt, gesehen, das ist etwas, was ich Gott anbieten kann. Gott hat eine Not. Gott hat eine Not und Gott weiß sich auch aus der Not zu helfen. Aber, und das ist eben wieder das Besondere, Gott will unsere Mitarbeit. Gott sucht Mitarbeiter. Er wartet von mir aus 400 Jahre. Er hat 400 Jahre, soweit ich weiß, waren es 400 Jahre, oder um diese Zahl rum, bis sie den Tempel in Jerusalem gebaut haben. Er hat gewartet, bis David kommt. Er hat nicht gesagt, jetzt will ich endlich meinen Tempel, ihr seid jetzt im guten Land, schon seit 40 Jahren, jetzt wird ein Tempel gebaut. Nein, er hat gewartet, bis ein König kam nach seinem Herzen, der gesagt hat, ich wohne im Palast und du wohnst im Zelt, ich will dir ein Haus bauen. Gott hat Zeit, aber das heißt nicht, dass er nicht einen dringenden Bedarf hat. Gott hat einen Bedarf. Gott hat für seinen Vorsatz sehr oft sogar Bedarf. Er braucht uns. Wenn wir davon reden, dass wir ein Zeugnis sein sollen für den Herrn, dann braucht er uns. Er braucht unsere Mitarbeit. Er braucht unsere Hingabe. Er braucht unsere Bereitschaft, für ihn auch was zu lassen.